Einen schönen guten Morgen von mir. Hallo, ciao, ciao. Guten Tag, mein, mein. Richtig cool, dass die Kinder da sind. Richtig cool, dass ihr da seid und dass wir Gottesdienst zusammen feiern dürfen. Ich habe uns etwas mitgebracht. Das sind so 6 solche Holzteile und man nennt das Geduldsspiel, gibt es ja in allen möglichen Varianten. Da soll aus diesen Teilen irgendwie dieses dreidimensionale Kreuz werden. Und ihr kennt das wahrscheinlich, diese Geduldsspiele, da braucht man manchmal wirklich eine Wahnsinnsgeduld, bis man es hinbekommt. Es sei denn, man weiß, wie es geht. Also wenn man so den Trick oder den Ablauf weiß, dann kriegt man es gut hin, aber ansonsten dauert es einfach unheimlich. Das ist so eins, das kenne ich aus meiner Kindheit und das ist ja manchmal so, die Sachen, die man aus der Kindheit kennt, die kann man sich merken, aber jetzt beim Vorführeffekt klappt es dann gleich nicht. Moment, ich probiere es nochmal, ihr braucht ein bisschen Geduld mit mir jetzt, aber dann müsst es auch gehen. So. So, sollte das werden, ja genau. Warum so ein Geduldsspiel hier zum Anfang? Ganz einfach, weil heute, danke, genau, weil es heute unter anderem auch um Geduld gehen wird in dem, was wir von David da so mitbekommen. Wir haben es vom Martin Fiedler schon gehört, es geht um David, es geht in dieser David-Reihe weiter und heute um 1. Samuel 26. Und bevor ich diesen Text lese, möchte ich euch kurz so ein bisschen hineinnehmen in die Situation, in der wir da sind. Es ist so, der David wurde zum König gesalbt durch den Salomo, also damit war klar, dass er einmal König von Israel werden sollte, aber bis dahin, dass er wirklich König wird, hat es noch lange gedauert. Denn Saul, sein Vorgänger als König, der lebte noch und insofern hatte er einfach zu warten, bis seine Zeit eben anbrach als König. Der David war dann eine ganze lange Zeit eigentlich im Dienst von König Saul und er war einer der besten Männer Sauls. Also Saul war richtig zufrieden auch und fand den David super. Nur irgendwann ist es gekippt, weil der David war richtig erfolgreich und Saul war irgendwann nicht mehr erfolgreich. Und so wurde Saul neidisch auf den David, dem alles gelang. Und es entwickelte sich so ein richtiger Hass bei Saul auf den David. Das hat dazu geführt, dass der David fliehen musste und um sein Leben Angst haben musste. Er ist dann in die Wüste geflohen, hat eine ganze Menge Männer um sich herum gesammelt und war mit denen unterwegs, aber war ständig so auf der Hut, dass der Saul ihm nichts antut. Und in dieser Situation sind wir jetzt. David ist in der Wüste und versteckt sich so vor Saul. Und dann wird dem Saul verraten, wo der David ist. Ich lese uns den Text vor und heute habe ich ihn mal ganz bewusst nicht an der Leinwand dabei, sondern ihr dürft einfach zuhören und so vor eurem inneren Auge euch vorstellen, wie das vielleicht damals gewesen ist. Ich lese erstmal Vers 1 bis 12 mit so ein paar Anmerkungen und nachher machen wir weiter von 1. Samuel 26. Ein paar Männer aus Sif kamen zu Saul nach Gibea und verrieten ihm, wo David sich versteckt hielt. Er ist auf dem Hügel Hachila, gegenüber von Jeschimon, sagten sie. Sogleich machte sich Saul auf den Weg in die Steppe bei Sif, um David aufzuspüren. Er nahm 3000 der besten Männer Israels mit. Als sie zu dem Hügel kamen, schlugen sie am Weg ihr Lager auf. David, der sich noch in der Steppe befand, erfuhr, dass Saul auch hier hinter ihm her war. Er schickte Kundschafter aus, die bestätigten ihm, dass Saul angerückt war. Darauf ging David selbst hin und erkundete den Lagerplatz. In einem großen Kreis lagen die Männer Sauls und in der Mitte sah er den König, der sich dort mit seinem Feldherrn Abner zur Ruhe gelegt hatte. Der Hethiter Ahimelech und Abishai, der Sohn der Zeruja und Bruder Joabs, waren mit David mitgekommen. Nun sagte er zu ihnen: Ich schleiche mich zu Saul ins Lager. Wer von euch kommt mit? Ich gehe mit, sagte Abishai. An der Stelle kurze Unterbrechung. Ich habe mir so gedacht, der David, das ist schon irgendwie auch ein Abenteurer gewesen, oder? Also jetzt kriegt er dann mit, dass der Saul kommt und erkundet selber diesen Lagerplatz und sieht da, dass 3000 Soldaten dabei sind. Wir wissen, es sind die besten Männer Israels. Die haben sich in einem Kreis gelagert und mittendrin ist der Saul mit seinem Feldherrn Abner. Und David sagt, ich schleiche mich in dieses Lager. Also keine Ahnung, was ihn da geritten hat, aber irgendwie wollte er das machen. Und dann fragt er seine zwei Begleiter, wer mitkommt. Und der Abishai tatsächlich sagt, er kommt mit, der andere nicht. Ich habe großes Verständnis für den anderen, ehrlich gesagt. Aber der Abishai geht mit. Jetzt, Vers 7. Als es dunkel geworden war, schlichen die beiden ins Lager und drangen an den schlafenden Männern und an Abner vorbei bis zu Saul vor. Der König lag in tiefem Schlaf. In der Nähe seines Kopfes steckte sein Speer in der Erde. Abishai flüsterte David zu: Heute hat Gott dir deinen Feind ausgeliefert. Ich durchbohre ihn mit seinem eigenen Speer und spieße ihn an den Boden. Ein einziger Stoß genügt. Wir stoppen da nochmals kurz und ihr bekommt die Aufgabe, euch in den David rein zu versetzen. Stell dir vor, du bist David, du bist jetzt mit Abishai durch all diese schlafenden Soldaten durchgekommen und bis mitten in den Kreis hinein, stehst neben Saul und Abner, die schlafen tief und jetzt steckt da auch noch der Speer von Saul. Und der Abishai, der sagte so: Hey, guck mal, das ist diese Stunde Gottes. Jetzt ist es dran, dass du den Saul umbringst und damit ist auch klar, dann bist ja auch du der König. Wie wird es dir gehen als David? Was würdest du dir denken? Was wäre deine Reaktion? Sie müsst jetzt nicht antworten, nur so für euch selber mal zu überlegen, wie würdest du reagieren? Ich lese uns, wie der David reagiert. Aber David wehrte ab: Vergreif dich nicht an ihm. Wer die Hand ausstreckt gegen den gesalbten König des Herrn, wird der Strafe nicht entgehen. So gewiss der Herr lebt, er selbst wird ihm das Ende bereiten. Er kann ihn eines natürlichen Todes sterben oder in der Schlacht umkommen lassen. Der Herr bewahre mich davor, dass ich Hand an seinen gesalbten König lege. Nimm jetzt den Speer dort neben seinem Kopf und seine Wasserflasche und dann weg von hier. David nahm beides an sich, dann machten sie sich auf den Rückweg. Niemand sah etwas, niemand merkte etwas und niemand wachte auf, denn der Herr hatte alle in einen tiefen Schlaf fallen lassen. Nachher lesen wir da noch weiter. Aber hier jetzt am Ende haben wir es gehört, tatsächlich, es war so, Gott hatte alle in einen tiefen Schlaf fallen lassen. Und jetzt, wenn man sich so in diese Situation Davids versetzt, der verfolgt wird von Saul, obwohl er gar nichts Unrechtes getan hat, also ich weiß nicht, was du gedacht hast, ich war da nicht so sonderlich geistlich in meinem Denken. Ich denke, klar, hey, das ist doch die Situation, da kann man jetzt den Saul umbringen. Und tatsächlich, das ist doch vielleicht von Gott jetzt so extra für mich bestimmt, oder? Er hat es doch nicht aus Zufall gemacht, dass die da alle so schlafen. Aber der David, der hat, wie ich finde, echt den glasklaren Durchblick und wahrscheinlich in der Verbindung zu Gott hat er genau den richtigen Gedanken, dass er sagt, nein. Nein, es ist nicht meine Aufgabe, den Saul umzubringen. Es ist nicht meine Aufgabe, den Zeitpunkt der Königsherrschaft zu bestimmen, wann ich drankomme, sondern ich überlasse das Gott. Und das eine, was ich uns sagen möchte, ist, David hat ein geduldiges Herz, was eben diesen Zeitpunkt dieser Königsherrschaft anbelangt. Er hat ein geduldiges Herz und er bekommt es hin, eben dem nicht vorzugreifen, was Gott bestimmt hat, sondern da zu warten. Und vielleicht geht es dir ganz ähnlich, dass du von Gott irgendwie eine Zusage bekommen hast, eine Verheißung, aber dass der Zeitpunkt noch nicht da ist und du noch darauf warten musst, dass die Erfüllung kommt. Und dann möchte ich dich und mich ermutigen, warte geduldig auf die Erfüllung dessen, was Gott dir zugesagt hat. Versuch es nicht selber irgendwie zu beschleunigen oder so, weil da kommt nichts Gutes raus dabei. David ist hier ein gutes Beispiel dafür. Wenn man so ein anderes biblisches Beispiel denken würde, Abraham und Sarah, die haben von Gott einen Nachkommen versprochen bekommen. Und dann hat es aber wohl noch über 20 Jahre gedauert, bis dieser Nachkomme dann auf die Welt kam. Das war schon eine richtig krasse Herausforderung, da auf Gott zu vertrauen. Und tatsächlich war es dann aber so, da als sie selber versucht haben nachzuhelfen, da ging es schief. Die Sache so mit Hagar und diesen Dingen. Also da kam viel Schwieriges raus. Da, wo sie dann danach eben darauf gewartet haben, auf diese Verheißung, auf die Erfüllung der Verheißung, da haben sie es dann auch erlebt, dass eben Gott sich an sein Wort hält. Das ist das eine. David hat ein geduldiges Herz und vielleicht erinnert ihr euch irgendwie in den nächsten Tagen, falls ihr euch fragt, um was ging es in der Predigt, vielleicht erinnert euch nochmal an dieses Geduldsspiel und ihr wisst, ah ja, es ging unter anderem um Geduld. Das andere, was mir hier auffällt bei David und wo er echt so ein krasses Vorbild ist, ist das, dass er Böses nicht mit Bösem vergilt, sondern Böses mit Gutem vergilt. Wenn wir uns da in die Situation von ihm reinversetzen, ich will das nochmal kurz schildern, allein dreimal hatte Saul selbst versucht, den David an die Wand zu spießen mit seinem Speer. Das war da, als der David noch bei ihm musiziert hat und dann kam da manchmal so ein Zorn über den Saul und dreimal hat er eigenhändig versucht, den David an die Wand zu spießen. David konnte immer ausweichen, das ging nochmal gut aus, aber trotzdem, das muss man erstmal verdauen. Ein anderes Mal, da konnte David nur deshalb fliehen, weil seine Frau, die Michal, die eine Tochter von Saul war, weil die ihn durch das Fenster rausgelassen hat und er dadurch dann fliehen konnte und damit vor Saul verschont bliebe. Die Reaktion von Saul auf diese Aktion war aber die, dass er die Michal einem anderen Mann gegeben hat. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht so bewusst. Jetzt beim Vorbereiten bin ich darauf gekommen. Saul hat die Frau, die David sich sogar erarbeitet hat, durch das, dass er Philister besiegt hat. Also diese Frau nimmt der Saul, seinen Schwiegervater, ihm weg und gibt es einem anderen Mann. All das hat der David im Gepäck, wenn er jetzt hier neben dem Saul steht, wo auch noch sein Speer steckt und wirklich kurzen Prozess machen könnte oder es noch nicht mal selber machen müsste, sondern der Abishai wird es für ihn erledigen. Und trotzdem, er vergilt nicht all dieses Böse mit Bösem, sondern er vergilt Böses mit Gutem, indem er das Leben des Sauls schützt und schont. Mich hat es erinnert an einen Vers aus dem Neuen Testament, Römer 12, Vers 20 und 21. Wenn nun deinen Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Ich glaube, das ist eins vom Schwersten für uns Menschen. Wenn es da jemand gibt, der einem irgendwie ständig Knüppel zwischen die Beine wirft oder einen ständig ungerecht behandelt oder so, dann diesem Feind eben nicht nur Böses nicht mit Bösem zu vergelten, aber nicht nur das, sondern dann auch noch Gutes zu tun, das ist doch eigentlich gar nicht möglich. Ich glaube, es ist wirklich für uns Menschen auch nicht möglich, aber wir können die Kraft Jesu in Anspruch nehmen. Und das ist das Geheimnis. Wenn wir die Kraft Jesu in Anspruch nehmen, dann ist sowas möglich. Und insofern möchte ich auch dich und mich ermutigen, vergelte nicht Böses mit Bösem, sondern überwinde das Böse, indem du Gutes tust. Das sagt dieser Vers von Paulus ja auch mit aus, gell? Dass wir das Böse dann überwinden, wenn wir Gutes tun. Und wie gesagt, wir können es nicht aus eigener Kraft, wir brauchen die Kraft Jesu dazu. Aber interessant ist auch, was der Paulus hier dabei sagt, nämlich, was wird dann passieren, wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln, auf das Haupt des Feindes. Da könnte man meinen, naja, das schadet man immer ja dann doch, weil das gibt üble Brandwunden, zumindest wenn man so wie ich da nicht viel Dämmung hat zwischendrin. Aber um das geht es dem Paulus nicht, sondern ich denke, er will sagen, wenn du feurige Kohlen auf dem Haupt hast, auf dem Kopf hast, das kannst du nicht aushalten. Da schüttelt man sich, damit die runterfliegen. Und das heißt, der Feind kann die Feindschaft nicht weiter aushalten, nicht weiter aufrechterhalten. Das ist dieses Geheimnis, wenn wir Feinden was Gutes tun. Ich lese uns mal, wie es weitergeht hier bei dem David und Saul. Und ihr könnt mal darauf achten, ob da auch was davon kommt, von diesen feurigen Kohlen, die der Saul nicht aushalten kann. Also wir waren an der Stelle, dass David jetzt diesen Speer genommen hat und die Wasserflasche. Übrigens, kleine Anmerkung noch, er hatte das ja eigentlich dem Abishai gesagt, dass der das nehmen soll, aber dann heißt das, dass er selber nahm. Wir wissen jetzt nicht warum, aber ich könnte mir vorstellen, dass der Abishai überhaupt nicht einig war mit der Aktion. Dass der sich sagte, wie blöd kann man sein? Ja. Und David musste es selber nehmen. Vorher auf dem Bild haben wir es auch gesehen, da war es so dargestellt, als ob Abishai schon mit dem Speer zuspießen will. David hat ihn abgehalten. Also auf jeden Fall, David war der, der das verhindert hat. Jetzt David hat den Speer und diese Wasserflasche oder Wasserkrug. Und dann heißt da, David stieg ins Tal hinunter und auf der anderen Seite den Berg hinauf. In sicherer Entfernung stellte er sich hin und rief zu Abner, dem Sohn Ners, und zum Kriegslager hinüber. Abner, antworte mir! Wer wagt es so, zum König herüberzuschreien? Rief Abner zurück. Da sagte David, du bist doch ein Mann, mit dem es keiner in Israel aufnehmen kann. Warum hast du deinen Herrn, den König, nicht besser bewacht? Eben war jemand im Lager, der hätte ihn töten können. Da hast du wahrlich kein Glanzstück vollbracht. So gewiss der Herr lebt, ihr alle habt den Tod verdient, weil ihr euren Herrn, den von Gott gesalbten König, nicht beschützt habt. Sieh doch einmal nach, der Speer hinter seinem Kopf ist weg und die Wasserflasche auch. Da erkannte ihn Saul an der Stimme und rief, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Ja, mein Herr und König, rief David zurück, und er fuhr fort, warum verfolgst du mich, deinen Diener? Was habe ich dir getan? Was ist meine Schuld? Ich springe ein bisschen, der David sagt noch einiges, und am Schluss sagt er, warum jagst du mich wie ein Rebhuhn in den Bergen? Der König Israels zieht aus, um einen Floh zu fangen. Saul antwortete, ich bin im Unrecht. Komm wieder zurück, mein Sohn David. Ich werde dir nie mehr etwas Böses antun, weil du heute mein Leben so hoch geachtet hast. Ich sehe, was für ein Narr ich war. Ich habe mich schwer an dir vergangen. Und dann sagt David noch mal ein paar Sätze, dass jemand kommen soll, um den Speer zu holen und die Wasserflasche. Und dann endet das Kapitel damit, dass Saul sagt, Gott segne dich, mein Sohn David. Alles, was du unternimmst, wirst du erfolgreich zu Ende bringen. Dann trennten sie sich. David setzte seinen Weg fort und Saul kehrte nach Hause zurück. Also zum einen, der David ist schon auch irgendwie ein Schelm, oder? Da ruft er zu dem Abner rüber. weiß nicht, warum man nicht gleich zu Saul gerufen hat, aber irgendwie erstmal macht er den Abner da zur Schnecke und die ganzen Soldaten. Keine Ahnung, ob das einen tieferen Grund hat, vielleicht ist er einfach auch nur so ein bisschen der Schelm. Aber Saul erkennt seine Stimme und übernimmt dieses Gespräch. Und wie ist es dann? Merkt man was von diesen feurigen Kohlen auf Sauls Haupt, die er nicht aushalten kann? Ich glaube, wir merken es ganz deutlich. Indem der Saul das sagt, ich bin im Unrecht. Oder später, ich sehe, was für ein Narr ich war. Ich habe mich schwer an dir vergangen. Und am Schluss segnet er ihn sogar. Gott segne dich, mein Sohn David. Er hat in diesem Moment erkannt, ja, ich verfolge den David, trachte ihm nach dem Leben und er schont mein Leben. Er nimmt es mir nicht, sondern er vergilt Böses mit Gutem. Und da hat er angefangen umzudenken. Ich möchte uns ermutigen, lasst uns Böses nicht mit Bösem vergelten, sondern Böses überwinden mit dem Guten. Zwei Gedanken noch zum Schluss. Der Grund, warum wir als Christen unsere Feinde lieben sollen und ihnen vergeben sollen, ist der, dass Jesus uns auch geliebt hat. Das heißt auch in der Bibel, Gott hat uns geliebt, als wir noch Feinde von ihm waren. Das heißt, diese Liebe Gottes, die Liebe Jesu zu mir, die war zuerst da. Und wenn ich es dann auch so mache, dann habe ich zuerst diese Liebe angenommen und im zweiten Schritt mache ich es dann auch so. Also ich meine, es hilft uns dabei, diese Liebe zu leben, im Kopf zu haben, Gott hat mich geliebt, als ich noch ein Feind von ihm war, als ich noch gar nichts von ihm wissen wollte. Und je länger, je mehr denke ich mir oder merke ich das, ich habe es auch überhaupt nicht verdient, von Gott angenommen zu sein. Es ist so ein großes Geschenk und jetzt möchte ich, so gut es geht, eben auch so mit meinen Mitmenschen umgehen. Wie gesagt, es braucht Gottes Hilfe dazu. Und der andere Gedanke, wenn ich so an mein Leben denke, muss ich sagen, eigentlich geht es mir da ziemlich gut, was Feinde anbelangt. Ich bin von so vielen lieben Menschen umgeben. Und wenn mir jemand irgendwie ein bisschen krumm kommt, dann hat es meistens auch was mit mir zu tun und mit meinem Verhalten. Aber es gibt Menschen, die erleben das in ganz krasser Form. Und vielleicht gehörst du dazu, dann wünsche ich dir wirklich diese Kraft Gottes und den Heiligen Geist. Zum anderen gehen mir aber die verfolgten Christen an der Stelle auch wieder durch den Kopf. Und ich denke mir, wie schwer muss es für sie sein, das zu leben, Böses nicht mit Bösem zu vergelten. Wenn man mal erlebt, dass der eigene Ehepartner umgebracht wurde oder vielleicht die eigenen Kinder oder vielleicht als Kind erlebt hat, dass die Eltern umgebracht wurden. Also ich finde, das sind unvorstellbare Dinge und da ist so klar, das kriegt man nicht aus eigener Kraft hin, da Böses nicht mit Bösem zu vergelten. Aber deshalb ist so wichtig, dass wir für diese Christen mitbeten. Und das möchte ich uns auch sagen, lasst uns für unsere Geschwister einstehen, die da so übel herausgefordert sind an diesem Punkt. Auch immer, ich finde, auch das, wir dürfen dafür beten, dass sie eben nicht weiter so ein Unrecht erfahren, sondern dass Gott eingreift und für Gerechtigkeit sorgt. Ich möchte es noch mal kurz zusammenfassen. Das eine war die Sache mit der Geduld. David ist ein großes Vorbild in Sachen Geduld, zumindest hier in dieser Situation. Warte geduldig auf die Erfüllung dessen, was Gott dir zugesagt hat. Das andere ist, David ist ein großes Vorbild im Blick auf das, dass er nicht Böses mit Bösem vergilt, sondern Gutes tut. Lasst uns das auch so machen in der Kraft Jesu. Und dabei hilft es, wenn wir im Kopf haben, Gott hat uns geliebt, als wir noch Feinde von ihm waren. Wir sind zuerst die Empfangenden. Lass uns noch so eine Zeit der Stille nehmen. Und vielleicht hast du jemanden im Kopf, mit dem du dich so arg schwer tust, der für dich ein Feind ist oder die für dich schwierig ist. Und dann kannst du diese Zeit der Stille nutzen, um genau für diese Person zu beten und dieser Person Gutes zu wünschen, sie vielleicht so in diesem stillen Gebet zu segnen. Also ein erster Schritt auf diesem Weg dahin, das Böse durch Gutes zu überwinden. Du darfst natürlich auch für anderes beten. Einfach wer möchte, darf still beten und ich schließe das ab dann mit einem Gebet. Lieber Vater im Himmel, du bist nicht nur lieb zu uns, sondern du bist die Liebe selbst. Und ich danke dir für deine Liebe, die mir schon galt, als ich noch fern von dir war und die mir jetzt gilt, wo ich immer wieder in eine falsche Richtung laufe, immer wieder mich vergehe. Danke dafür. Und bitte hilf du uns, dass wir dort Liebe üben, wo es so ganz schwer ist, wo andere uns Feind sind. Wir brauchen deine Kraft, Jesus, wir brauchen deinen Geist, bitte schenke es uns. Und wir beten besonders für die verfolgten Christen, wir beten für solche, die liebe Menschen verloren haben, weil sie umgebracht wurden. Wir bitten dich für solche, die entführt wurden, ich bitte dich, dass sie wieder freikommen. Wir beten für die, die im Gefängnis sitzen, nur weil sie an dich, Jesus, glauben. Wir bitten dich, dass sie wieder freikommen. Und wir beten bei allem, dass du ihnen dieses übernatürliche Wunder schenkst, dass sie nicht bitter werden, sondern dass sie deine Liebe in sich haben und von dir erfüllt sind und ihnen auch niemand diese Liebe und die Freude an dir nehmen kann. Zu deiner Ehre, Jesus. Amen. Und gemeinsam beten wir das Vaterunser. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bevor wir gleich das Abendmahl miteinander feiern, singen wir ein Lied, Mein Erlöser lebt, als Überleitung zum Abendmahl.